Der Radio 1 und Freitagssalon mit Jakob Augstein.
Guten Abend, meine Damen und Herren, hier im Gorki-Theater und zu Hause an den Endgeräten. Alle sind total erleichtert. Ich spüre das auch hier im Saal. Wir schweben sozusagen, so erleichtert sind wir. Warum? Klar, weil wir wieder eine Regierung haben. Damit die sich um die Klimapolitik kümmern kann, um europäische Integration, um die Integration von Flüchtlingen, natürlich um den Abgasskandal. Es gibt viel zu tun für die neue Regierung, weil die Vorgängerregierung alles in allem einiges hat liegen lassen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Manches verschlafen, manches auch richtig falsch gemacht. Jetzt eine neue Regierung, der SPD sei Dank. Eine Partei nimmt an dieser Regierung bedauerlicherweise nicht teil. Die hatten sich das nach den Wahlen anders vorgestellt, ja, und schon überlegt, Dienstwagen oder Dienstfahrrad oder beides. Und dann kam Lindner und den Rest der Geschichte, den kennen Sie. Seitdem ist sehr, sehr, sehr viel passiert, in ganz, ganz kurzer Zeit in Deutschland. Jedenfalls haben die Grünen eine neue Parteiführung gewählt. Und ich freue mich sehr, dass Annalena Baerbock heute hier ist, Parteivorsitzende der Grünen. Hallo.
Hallo, schönen guten Abend.
Ich sage ganz, ganz kurz was zu Ihnen. Sie stammen aus Niedersachsen, aus der Nähe von Hannover, Talentschmiede der deutschen Politik. Sie haben Politik und Völkerrecht in Hamburg und London studiert. Sie sind mit 25 Jahren bei den Grünen eingetreten, seit 2013 Mitglied des Bundestages, seit Ende Januar zusammen mit Robert Habeck Parteichefin. Frau Baerbock, sind Sie auch so erleichtert?
Also ich bin erleichtert, dass wir jetzt hier endlich mal eine Entscheidung haben, weil das war ja irgendwie schon eine Hängepartie, wo keiner so richtig wusste, wann wird wieder regiert in diesem Land. Aber ich bin nicht erleichtert über den Koalitionsvertrag, weil all das, was Sie jetzt so schön anmoderiert haben, steht da ja leider nicht so wirklich drin. In ein paar Bereichen Bildungspolitik gibt es Punkte, die finde ich auch gut und da hoffe ich, dass da auch was kommt. Aber Klimakrise ist ein Herzensthema von mir, wird gar nicht richtig thematisiert. Kinderarmut, nur kleines Stückelwerk. Also ja, da ist leider eine riesengroße Leere im Koalitionsvertrag.
Nun bin ich ja Journalist und gucke immer auf das halb leere Glas Wasser und habe mich dann immer gewundert, wenn Leute sagen, Mensch, Deutschland wird doch so gut regiert und so. Wenn man dann sagt, ja gut, aber das mit dem Abgasskandal war jetzt nicht so toll und ehrlich gesagt Klimapolitik auch nicht so ein richtiger Treffer und die europäische Integration war vor Merkels Antritt eigentlich in besserem Zustand als jetzt und so. Können Sie mir erklären, warum so viele Leute sagen, dass es eine gute Kanzlerin ist? Weil Sie wollten immerhin mit ihr regieren. Sie müssen sie eigentlich für eine zumindest verbesserungsfähige Kanzlerin halten.
Naja, mit uns Grünen an der Seite wäre es sicherlich besser geworden. Da bin ich fest von überzeugt, weil wir haben ja bei gewissen Themen auch ganz anders Druck gemacht, als das jetzt von Seiten der SPD gekommen ist. Aber wir haben am Ende das auch nicht gemeinsam hinbekommen. Das ist auch klar. Deswegen haben wir jetzt eine andere Konstellation, die dasteht. Aber für mich ist Frau Merkel auch jemand, ja, die bei vielen großen Zukunftsfragen eben das Heft gar nicht in die Hand genommen hat oder auch eine Rolle rückwärts betrieben hat. Und gerade mit Blick auf die Europäische Union ist das fatal. Da braucht es einen ganz neuen Ansatz auch in der deutschen Europapolitik, dass man solidarisch in Europa miteinander umgeht. Und auch bei der Klimakrise. Hier haben wir 9 Jahre Stagnation. Die Emissionen in Deutschland sind in den letzten Jahren wieder gestiegen und wir waren mal Klimavorreiter und das sind wir ja schon lange nicht mehr. Und das ist halt richtig heftig, weil zum einen geht es natürlich darum, dass die Klimakatastrophe auch bei uns in Deutschland ihre Auswirkungen hat. Zum anderen sehen wir das aber auch weltweit. Also die Extremwetterereignisse, die zunehmen, Menschen, die einfach in ihren Gegenden nicht mehr leben können, weil sie entweder weggespült werden oder Dürre vorherrscht. Das sind ja alles Konsequenzen der Klimakrise und tragen auch weitere Konsequenzen wie Fluchtbewegung, wie auch Armut, wie Terror, der dadurch mitgeschürt wird. Also das ist ja ein riesengroßes Problem, was diese Bundesregierung dann endlich angehen muss und wir werden sie da weiter treiben als Grüne.
Sie sind ja praktisch Berufspolitikerin und das sage ich jetzt ohne jeden Sarkasmus. Ich bin persönlich tatsächlich der Meinung, dass das ein Handwerk ist, was man nicht irgendwelchen Quereinsteigern überlassen sollte, weil man geht ja auch nicht zum Hirnchirurgen, so der Quereinsteiger ist, sondern möchte, dass die Leute das können. Deshalb frage ich Sie auch ganz im Ernst jetzt, wenn man weiß, dass sozusagen die Flüchtlinge sich am Rand des Mittelmeers sammeln und die Italiener schon Probleme haben und auch wenn der Italiener damals Berlusconi hieß, dass das Problem sozusagen real ist. Und wenn man weiß, dass die Klimaziele, die man sich selber gesetzt hat, dass man die demnächst nicht erfüllen wird können. Und wenn man weiß oder zumindest wissen müsste, dass die Autoindustrie einen über den Tisch zieht, was die angegebenen Werte und so angeht, und dass das auf Dauer nicht klappen kann, weil eben die Feinstaubregularien so sind, wie sie sind und weil wir unabhängige Justiz haben. Wenn man das alles weiß und man handelt aber überhaupt nicht danach, sondern lässt das alles so auf sich zukommen. Also ich würde das für irre halten, aber ich bin ja auch nur Journalist, aber Sie als Politikerin können mir doch erklären, warum machen Politiker das?
Also es gibt nicht die Politiker aus meiner Sicht so wenig, wie es die Journalisten oder die Lehrer oder die Wirtschaft gibt, sondern es sind unterschiedliche Personen und es sind vor allen Dingen ja auch unterschiedliche Parteien und die Parteien haben sehr unterschiedliche Antworten auf die Herausforderungen, die sie stellen und auch die Themen, die sie jetzt genannt haben, kann man aus meiner Sicht nicht alle über einen Kamm scheren. Also wenn wir die ganze Frage Flüchtlingsbewegung sehen, da hat man auch von deutscher Seite ewig die Augen vorverschlossen und hat so gedacht, na wir sind ja in der Mitte Europas, haben wir ja kein Problem mit, die kommen ja am Rand von Europa an. Und hat ja die ja, Notrufe, die es aus Griechenland und Italien gab, wir können nicht mehr, einfach ignoriert und gehofft, da kommt man irgendwie drumherum.
Das war aber meine Frage. Warum glaubt man, dass man drumherum kommt, wenn man in Wahrheit weiß, das kann nicht klappen? Genauso mit dem Diesel. Das kann nicht klappen. Und deshalb nochmal, und mir geht es jetzt gar nicht um Merkel, weil die SPD hat das ja mitgemacht. Wir hatten ja schon eine große Koalition. Warum haben die das gemacht? Warum lässt man Sachen auf sich zukommen? Warum handelt man nicht vorausschauend, um dann ein besseres Ergebnis zu erzielen?
Naja, ich kann hier schlecht stellvertretend für Frau Merkel oder auch die SPD sprechen, weil das müssen die Akteure natürlich schon selber beantworten. Was ich sagen kann, ist, dass gerade bei der Flüchtlingsfrage wir als Grüne sehr deutlich gesagt haben, wir haben da ein Problem. Den Syrien-Konflikt hat es ja auch schon vor 2015 gegeben. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn man erstmal vor gewissen Fragen die Augen verschließt und denkt, das geht schon gut, muss man vielleicht das, was kommt, nicht so frühzeitig sagen. Aber das zeichnet aus meiner Sicht die Grünen auch seit Jahren aus, eigentlich schon auch bei der Gründung, dass man gesagt hat, da hat sich eine Partei gegründet, die Welt so beschreibt, wie sie ist, auch wenn es weh tut, zu sagen, wir haben hier ein Waldsterben damals, vor 40 Jahren oder knapp 40 Jahren und jetzt zu sagen, die Klimakrise, die ist nicht irgendwie abstrakt, sondern Leute, das passiert hier jetzt vor Ort direkt bei uns. Aber ich würde gerne nochmal unterscheiden zwischen Flüchtlingsfrage und zum Beispiel Dieselskandal, weil das ist aus meiner Sicht was anderes. Bei dem Dieselskandal und dem Betrug, der es ja ist, ist es aus meiner Sicht vielmehr so, dass man hier das nicht ignoriert, sondern man hat es ja lange von Seiten der Bundesregierung und vor allem des Verkehrsministers schön geredet, weil man sich einfach mit den Automobilkonzernen nicht anlegen wollte. Also das ist aus meiner Sicht bei dem Thema eine ganz, ganz andere Frage, weil es hier um Macht geht, weil es um Geld geht und klar, weil es auch um Konflikte geht. Und ich persönlich habe viel Energiepolitik gemacht, auch bei der Frage Kohleausstieg. Und wenn man da auch mit den Konzernen bei mir, ich komme aus Brandenburg, in der Lausitz diskutiert, dann sagen die nicht, super Frau Baerbock, wir wollten Sie ewig schon mal treffen, sondern natürlich, wenn man sagt, wir müssen hier den Strukturwandel einleiten, wir müssen den schrittweisen Kohleausstieg einleiten, dann wird man auch erst mal ausgepfiffen. Und das ist natürlich nicht nur schön, aber ich glaube, dem muss man sich halt stellen. Und das hat man von Seiten der Bundesregierung beim Dieselbetrug die ganze Zeit halt nicht getan.
Was wäre denn Ihrer Meinung nach für das Land besser gewesen? Große Koalition oder Neuwahlen?
Also aus meiner Sicht ist es schon so, dass man das, was die Wählerinnen und Wähler bei einer Wahl entschieden haben, dass man das zu respektieren hat. Und deswegen war es auch richtig, dass wir zuerst Jamaika sondiert haben und als dann die FDP gesagt hat, nee, wir haben jetzt keinen Bock mehr und dann die Große Koalition sondiert hat, dass es auch richtig ist, dass die SPD dann für sich entschieden hat, ob sie mitregieren will oder nicht. Die Inhalte des Koalitionsvertrages sind so, dass ich sage, sie werden den großen Zukunftsherausforderungen nicht gerecht, aber wir können auch nicht in das reingeraten, was andere europäische Länder machen. Und ich bin viel in Europa unterwegs. Wir wählen dann einfach nochmal und dann hoffen wir, dass was Besseres bei rauskommt, weil es geht ja auch um die Frage Vertrauen in die Demokratie und Vertrauen in politische Wahlen und Prozesse und deswegen finde ich nicht so, dass man sagt, ach, dann machen wir einfach alles nochmal und gucken, ob es dann am Ende funktioniert.
Aber was Sie sagen, was die Wähler wollten, also ich hatte das Wahlergebnis so interpretiert, dass die Wähler alles Mögliche wollten, aber keine Fortsetzung dieser Koalition, denn die haben beide dramatisch verloren. Also wenn jemals eine Regierung irgendwie abgewählt wurde, war das dann nicht diese?
Ja, die Parteien haben da verloren. Das ist vollkommen klar.
Ist jetzt nicht so ein richtiges Vertrauens, ist jetzt nicht so, ja Mensch, das war toll, macht weiter, wir unterstützen euch, wir stehen hinter euch. Das Signal, fand ich, war jetzt in der Bundestagswahl nicht so ablesbar. Da kam Ihnen das so vor.
Nee, und ich hätte mir auch gewünscht, dass Bündnis 90 die Grünen deutlich mehr Prozente bekommen hätten. Dann hätten wir da auch nochmal einen deutlicheren Schub gehabt. Aber das Ergebnis ist so, wie es jetzt ist. Und man muss aber auch nochmal schauen, wir hatten die Wahl im September mit einem Ergebnis. Es gab jetzt dazwischenzeitlich auch immer wieder Umfragen und dass dann auch gesagt wurde, so, wir wollen jetzt, dass wir eine Bundesregierung haben. Also ist nicht so, dass jetzt 90% gesagt haben, wir wollen Neuwahlen, sondern gerade bei den Umfragen in der Bevölkerung war deutlich abzulesen, dass gesagt wird, wir wollen jetzt, dass endlich mal dieses Thema auch vorbei ist und hier wieder regiert wird und das wird ab morgen funktionieren und unser Job ist es jetzt aus der Opposition heraus bei den Fragen Klimakrise, aber wirklich auch sozialer Zusammenhalt, okay, dann richtig nachzulegen und den Finger in die Wunde zu legen.
Okay, aber ganz kurz nochmal, ich glaube, das ist nochmal im Irreales sozusagen und die Minderheitenregierung, hätten Sie auch keine gute Idee gefunden?
Also ehrlich gesagt, direkt nachdem das bei Jamaika gescheitert ist und sich da schon die Frage stellte, wie machen wir jetzt eigentlich weiter, fand ich persönlich schon, dass es auch eine Chance hätte sein können zu sagen, wir probieren hier mal was anderes aus und wie würde das eigentlich mit einer Minderheitsregierung funktionieren? Und wir haben dann als Grüne auch relativ schnell Themen vorgelegt, weil Minderheitsregierung bedeutet ja, insbesondere wenn die Ergebnisse so sind, wie sie waren, dass es nicht um eine Stimme Mehrheit geht, sondern dass sehr, sehr große Unterschiede gegeben hätte, haben wir ein paar Themen vorgelegt, wo wir auch als Grüne gesagt haben, das wäre für uns ein Test. Zum Beispiel die Frage Kohleausstieg, genau das, was bei Jamaika auf dem Tisch lag. Und da haben wir von keiner Partei außer den Linken Unterstützung mitbekommen. Obwohl zum Beispiel die CDU ja auch gesagt hätte, bei 7 Gigawatt, ist jetzt ein bisschen technisch, aber so, Kohle sind wir mit dabei. Ein anderes Thema war Pflege-Sofort-Programm, wo wir als Grüne gesagt haben, eigentlich sagt jede Partei, fast jede, wir müssen hier richtig ran, keine Unterstützung. Und das hat für uns aber nochmal deutlich gemacht, es ist halt nicht so ein Automatismus, dass man sagt, die Fraktionen arbeiten dann an Themen sachorientiert zusammen. Deswegen ja, war die Frage, ob das wirklich im Deutschen Bundestag so zu realisieren gewesen wäre. Und jetzt aus Sicht für meine Themen ist es natürlich so, was machst du mit einer Minderheitsregierung, wenn für die zentralen grünen Themen niemals eine Mehrheit im Bundestag bei rumkommt? Das wäre jedenfalls auch nicht unser Auftrag als Grüne dann gewesen.
Finden Sie denn eigentlich auch, wie Ihr einziger Ministerpräsident, Herr Kretschmann aus Baden-Württemberg, dass die Grünen schon 2013 in eine Koalition mit Angela Merkel hätten gehen sollen? Das ist ja, glaube ich, seine große Traurigkeit. Dem hängt er immer noch hinterher. Darüber kommt er praktisch nicht hinweg.
Also wenn ich ihn treffe, ist es aus meiner Sicht nicht so, dass er Depressionen wegen 2013 noch schiebt. Aber ich weiß es nicht, muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil ich war 2013 nicht dabei. Ich habe da nicht mit sondiert und nicht mit verhandelt. Ich weiß das, was bei Jamaika verhandelt wurde und wie schwierig ganz, ganz viele Kämpfe da auch waren. Und für mich persönlich war jetzt zum Beispiel auch die Frage Kohleausstieg ein zentraler Punkt, für den ich bis zuletzt gekämpft habe. Und 2013 war es ja so, dass die Bundeskanzlerin gesagt hat, über CO2-Grenzwerte für Autos, also das Thema, worüber wir jetzt wieder reden, brauchen wir hier gar nicht verhandeln. Und das ist für uns Grüne einfach ein zentraler Punkt. Wie das dann in den Details, in den Geheimverhandlungen da gewesen ist, wie gesagt, ich weiß es nicht, ich war nicht mit dabei.
Sie haben ganz kurz eben einmal ganz kurz das Wort Linkspartei gesagt. Rot-Rot-Grün ist over, oder?
Naja, jedenfalls gibt es derzeit keine Mehrheit für Rot-Rot-Grün im Deutschen Bundestag. Und dann kann man schlecht regieren, wenn Rot-Rot-Grün keine Mehrheit im Bundestag hat.
Ja, aber
so ist
auch
das,
als sie eine Mehrheit hatten, hat diese Konstellation sich ja nicht zusammengefunden. Und manchmal hat man sozusagen als Beobachter sich gefragt, warum bereiten die das nicht irgendwie vor? Oder warum kümmern die sich dann nicht mehr drum? Oder sind die Kulturen zu unterschiedlich? Ist es so? Ist das nur so eine theoretische Idee von so Schreibtischleuten und in Wahrheit im Echt, wenn die miteinander am Tisch sitzen und reden, dann merkt man, das passt gar nicht.
Also es geht ja nicht darum, sozusagen, was passt bei den Parteien irgendwie kulturell, sondern es geht ja darum, wo hat man inhaltliche Schnittmengen, wo kann man große Projekte auch gemeinsam durchsetzen. Und da gibt es auch zwischen Linken, SPD und Grünen etliche Themen, wo man sagt, könnte man was gemeinsam voranbringen. Es gibt andere Themen, wo das definitiv nicht der Fall ist, wo man sehr, sehr weit auseinander steht. Und das muss man natürlich immer wieder schauen, auf welcher Ebene das miteinander passt und wo es eben auch nicht passt. Und Gespräche gab es in den ganzen letzten Jahren zwischen allen Fraktionen, aber man kann ja die Realität nicht einfach ignorieren. Also man kann dann sagen, wir wünschen uns Rot-Rot-Grün, aber wenn wir keine Mehrheiten dafür haben, dann hilft das in der entscheidenden Situation dann eben auch nicht. Und wie gesagt, man muss gucken, bei welchen Themen es funktioniert und bei welchen Themen es eben auch nicht funktioniert. Bei der SPD, wie gesagt, ich komme aus Brandenburg, da ist Herr Woidke als Ministerpräsident einer der Hardcore-Verteidiger der Kohle. Da ist es wahnsinnig schwierig zu sagen, wie wir als Grüne mit der Brandenburger SPD da überhaupt zueinander kommen. Mit der Linken auf Bundesebene ist es einfacher, aber schon die Linke in Brandenburg ist bei dem Thema auch so ein bisschen hin und her. Wie gesagt, deswegen funktioniert das aus meiner Sicht nur, wenn man ganz konkret über Themen redet.
Sie hören den Freitagssalon bei Radio 1, live aus dem Gorki-Theater. Ich sitze hier mit der Chefgrünen Annalena Baerbock und wir reden mal ganz kurz über die SPD. Ist die Sozialdemokratie noch zu retten?
Das müssen Sie die Sozialdemokraten fragen. Ich bin nicht der Coach.
Nein, das geht nicht. Aber Sie sind ja hier nicht als jetzt nur so als Parteipolitikerin, um irgendwie Ihr Programm abzuspulen, sondern einfach als politische Teilnehmerin des Diskurses. Sie haben Politik studiert. Sie haben doch sicherlich eine Meinung dazu, ob sozusagen die Großkrise der Sozialdemokratie, die in vielen europäischen Ländern zu beobachten ist, jetzt auch die SPD erfasst hat und sozusagen sie in den Strudel der Vernichtung zieht oder aber ob die Partei tatsächlich in so einer Koalition sich irgendwie erneuern kann. Dass Sie dazu keine Meinung haben, glaube ich Ihnen einfach nicht.
Das heißt keine Meinung. Sie haben ja gefragt, ob die noch zu retten sind und ob das so ist. Wie gesagt, das kann ich nicht vorhersehen. Aber natürlich ist es so, dass die SPD, dass es derzeit nicht gut geht. Also ich meine, das hat man gesehen, sowohl beim Wahlergebnis, man hat es auch gesehen, wie man untereinander umgegangen ist. Ich meine, wir Grünen kennen das. Wir streiten öfter mal heftig und gut, aber so persönlich wird es dann doch sehr selten bei uns. Aber das muss, glaube ich, bei den Sozialdemokraten untereinander geklärt werden. Offensichtlich hat es ihnen auch ganz gut getan, dass ein Kevin Kühnert jetzt gewisse Diskussionen auch nochmal angestoßen hat, wo man vielleicht auch nochmal ein bisschen reflektiert hat, wie man eigentlich miteinander umgeht. Ich finde ehrlich gesagt auch als Demokratin, wenn ich mir das europaweit anschaue, dass es ein Drama ist, dass so eine große Volkspartei in ganz Europa so in den Strudel mit reingerät. Und für mich als Grüne heißt das aber, dass wir diejenigen, die sagen, wir finden da kein Zuhause mehr, die großen sozialen Fragen werden eben nicht bei der Sozialdemokratie beantwortet, dann ist es mein Job als Grüne, nicht zu sagen, liebe Sozen, vielleicht macht ihr es am besten so, sondern ich möchte Angebote machen, dass diejenigen sagen, wir müssen die soziale Frage im 21. Jahrhundert anders diskutieren, dass wir Grünen dafür Vorschläge machen, soziale Sicherheit in einer globalisierten Welt gemeinsam zu schaffen. Und das sehe ich mal als meinen Auftrag als grüne Parteivorsitzende.
Woher kommt denn die Krise der Volksparteien?
Also ich glaube schon, dass es so ist, dass wir früher es hatten, also jetzt reden wir mal von Westdeutschland, ist ja auch nochmal unterschiedlich mit Blick auf Ostdeutschland, dass es klassische Milieus gab, die hinter der CDU, aber insbesondere ja auch hinter den Sozialdemokraten standen. Und diese homogenen Milieus, die gibt es in unserer Gesellschaft so nicht mehr, weil es viel stärker individualisiert ist, weil die Lebenslagen der Menschen auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Also gerade wenn man die Sozialdemokraten nochmal anschaut, die ja Zentrales und Wichtiges dafür geleistet haben, dass wir im industriellen, in der industriellen Arbeitnehmerrechte stark gemacht haben, Gewerkschaften stark gemacht haben, dass es eine ganz andere Gewerkschaftsbindung gibt, aber auch, dass jemand, der im Schichtdienst im Krankenhaus arbeitet, ganz andere Herausforderungen hat als jemand, der bei der IG Metall beschäftigt ist und der Stundenlohn doppelt so hoch ist als der Krankenschwester. Und diese neuen Lebenslagen muss man aus meiner Sicht viel stärker diskutieren und auch in den Mittelpunkt stellen, was bedeutet dann eigentlich soziale Absicherung, aber was bedeutet dann auch ein gutes Leben in unserer Gesellschaft, wenn die individuellen Lebenslagen so unterschiedlich sind.
Ja, das mit den unterschiedlichen Lebenslagen, das lese ich dann auch immer und alles ist so individualisiert und gar nicht mehr so homogen und so. Und dann denke ich aber komisch, wenn ich die Zeitung aufschlage oder mit Leuten rede, aber das ist jetzt vielleicht kein gutes Beispiel, weil man natürlich auch dann immer nur so in seiner Blase bleibt, aber da habe ich das Gefühl, alle Menschen haben die gleichen Probleme. Sie haben alle keine Zeit, weil sie unter Arbeit und Familienstress leiden. Sie haben Angst vor der Zukunft, weil sie nicht wissen, ob die Rente dann reicht. Sie haben das Gefühl, dass es mit Aufstiegschancen in der Gesellschaft schwieriger wird, als es vielleicht früher war. Sie kommen kommen plötzlich zu der Idee, dass ihre Kinder es wahrscheinlich nicht besser haben werden als sie, ja, so wie man früher mal gesagt hat, meine Kinder sollen es mal besser haben, sondern dass man schon froh sein kann, wenn die Kinder es überhaupt noch so gut haben. So, das sind alles so, und da könnten wir jetzt sicherlich noch so weitermachen, ja, das mache ich jetzt nur so aus der Lameng. Das sind alles so Sachen, wo man sagt, so ja, unterschiedliche Lebenslagen hin oder her, aber die Problemsituationen der Leute sind doch erstaunlich homogen, finden Sie nicht?
Aber nicht aller Leute in unserem Land. Also wir haben doch, was wir doch sehen, ist ein Auseinanderdriften zwischen Arm und Reich. Es gibt Leute, denen es viel, viel, viel besser geht, als auch noch vor 30 Jahren ihren Eltern, die immer reicher werden. Und es gibt Leute, denen es viel, viel schlechter geht. Also wir haben zum einen ja schon das Phänomen, dass Arm und Reich massiv weiter auseinanderdriftet. Und dann gibt es sehr, sehr viele Menschen dazwischen, genau, die sich die Frage stellen, können wir uns eigentlich unsere Miete noch leisten? Hier gerade auch in Berlin. Es gibt viele andere, die sagen, wo finden wir eigentlich einen Kita-Platz. Und bei mir in Brandenburg gibt es dann etliche, die im ländlichen Raum leben und die sagen, wie kann es sein, dass wir ja bei unserem Bahnhof hier eigentlich kein Zug mehr fährt? Und darauf muss man Antworten geben, ja, als Politik, aber das ist dann natürlich immer eine Frage von Prioritäten, von Umverteilung, auch ganz klar. Und sie werden nie einen Vorschlag haben, wo alle Menschen sagen, das ist super, weil wenn ich eine Finanzierung des ländlichen Raums schaffen will mit Bus und Bahn, dann muss ich dafür natürlich Mittel bereitstellen. Und da ist dann so ein Thema wie der Bundesverkehrswegeplan. Wenn wir sagen, wir brauchen mehr Mittel für Bus und Bahn, sagt eine andere Partei, namentlich die CDU, wir wollen aber mehr Mittel für die Straßen haben. Und es gibt auch Menschen in unserem Land, die sagen, ja genau, wir wollen die Straßen fördern. Deswegen nochmal, diese homogene Masse gibt es nicht, sondern es gibt sehr unterschiedliche politische Antworten. Und aus meiner Sicht ist eins der Hauptprobleme, was viele Menschen auch umtreibt, dass das, was wir so Daseinsvorsorge nennen, was eigentlich so ein abstrakter Begriff ist, was aber bedeutet, vor Ort teilhaben zu können, weil ich in die Kita gehe, weil ich einen Arzt habe, eine Hebamme, weil da eine Post noch ist, weil ein Bus fährt, dass es da ein Riesenproblem gibt, dass das gebröckelt hat in den letzten Jahren, diese staatlichen Institutionen, und dass damit auch das Vertrauen in den Staat bröckelt. Und das ist eine Riesengefahr auch für unsere Demokratie aus meiner Sicht.
Sind Sie viel sozusagen, was man so sagt, so vor Ort? Bei so normalen Leuten?
Also zum einen,
bin bei echten Menschen sozusagen?
Als Mutter zweier Kinder gehe ich jeden Tag in die Kita und in die Schule. Und natürlich ist man als Politikerin, Sie haben vorhin so gesagt, Berufspolitikerin, das heißt ja nicht, man ist irgendwie ein Mensch aus dem All und hat keine Sorgen vor Ort, sondern man hat natürlich all das, was man wie eine Mutter von allen Kindern hat, ja, wo man sich fragt, wie kriegt man das hin, wenn die Kita anruft und man muss das Kind plötzlich abholen. Aber natürlich lebt man auch noch in einer besonderen Situation, weil man ein deutlich anderes Einkommen hat. Und in Brandenburg ist es mein Job. Ich verstehe als Volksvertreterin, was Abgeordnete ja sind, viel unterwegs zu sein vor Ort an den verschiedenen Orten und mir anzuschauen, wie funktioniert das eigentlich rund um Frankfurt oder wenn es in der ganzen Region nur noch eine Hebamme gibt, wie soll das eigentlich mit den Geburten in diesem Landkreis gehen?
Ja, aber eins verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht, weil man sagt ja, also uns Journalisten wird ja immer vorgeworfen, wir haben uns so von den Lesern entfernt und verstehen die eigentlichen Themen der sogenannten normalen Leute überhaupt nicht mehr, sind total abgehoben in so, ja, jetzt sagen Sie gerade, Sie sind kein Mensch aus dem All, also praktisch, das ist aber natürlich genau die richtige Assoziation, Raumschiff Berlin, alle leben hier so in ihrer eigenen Blase und so weiter. Das ist so die, so wird das ja von außen kolportiert, das wird ja herangetragen an uns, das denke ich mir jetzt nicht aus, wir kriegen auch solche Leserbriefe und so. Und andererseits kann man natürlich sagen, aber die Abgeordneten müssen ja, das ist Teil ihres Jobs und sind sie ja, sie sind ja in der Fläche unterwegs, sie kriegen das ja tatsächlich mit, sie fahren da ja hin, irgendwie, also keine Ahnung. Warum tragen die das offensichtlich nicht in ausreichendem Maße wieder zurück in den Politikbetrieb? Beziehungsweise, wie kommt es dann dazu, dass die Leute dieses Gefühl haben, dass es da so eine Trennung gibt, dass da so eine Transmission so gerissen ist? Wie entsteht das, diese Entfremdung?
Also zum einen nochmal, es gibt nicht den homogenen Block der Politikerinnen und Politiker. Also da setzt natürlich auch jeder andere Prioritäten. Mir persönlich ist das wichtig. Ich bin auch ganz viel an Schulen unterwegs, weil ich es wichtig finde, vor Ort in den Schulklassen zu sein und darüber zu diskutieren. Wenn gesagt wird, hier wird bei uns nebenan eine Flüchtlingsunterkunft gebaut und wir als Schüler fragen uns, wie kann das eigentlich gehen? Da ist mein Job als Politikerin, in der Klasse zu stehen und mit den Schülerinnen und Schülern zu diskutieren oder in der Lausitz zu sein und mit den Kohlekumpels darüber zu diskutieren, die sagen, was wollen Sie als Grüne, wie soll das eigentlich mit den Arbeitsplätzen weitergehen? Ich glaube, das muss von Seiten von Politikern ganz, ganz massiv und stark auch immer gemacht werden, vor Ort zu sein. Und dann werden daraus aber unterschiedliche Schlüsse gezogen und deswegen gibt es auch unterschiedliche Parteien. Ich sage, deswegen müssen wir beim Kohleausstieg dafür darum kämpfen, dass wir zum Beispiel einen Fonds für die Lausitz schaffen, damit die Gewerbesteuern, die ausfallen, dann auf anderer Seite abgefedert werden können, weil sonst haben wir vor Ort ein Problem eben mit staatlichen Leistungen wie Schulen oder Kitas, wenn das vorher von diesem großen Konzern mit der Gewerbesteuer mitgezahlt wird. Und ein anderer zieht daraus einen anderen Schluss. Das war die Diskussion bei Jamaika zum Beispiel mit der FDP und auch der CDU, die gesagt haben, ja, du kannst da ja so einen Fonds auflegen, aber wir finden, dieses Geld sollte eher als Entschädigung an den Konzern gehen und eben nicht an die Region. Und das sind dann einfach unterschiedliche Meinungen von unterschiedlichen Parteien. Und da haben wir als Grüne auch einen Arbeitsauftrag, unsere Position noch deutlicher zu tragen, damit wir entsprechend auch Wählerinnen und Wähler gewinnen können, um in Zukunft dann stärker unsere Vorstellung von einem sozialen und ökologischen Wandel auch gestalten zu können.
Können die Grünen Volkspartei werden?
Ja, wir können auf jeden Fall zulegen und wir müssen zulegen. Wenn ich dafür kämpfe, dass wir bei der Frage Kinderarmut was Richtiges tun wollen, wo wir auch gesagt haben, wir brauchen zum Beispiel so kleine Dinge, kostenloses Schulessen. Ja, da denkt jeder, ja, das ist ja so ein kleines Instrument, was du machen willst. Aus meiner Sicht ist das eine Maßnahme, das ändert das Leben etlicher Kinder, die in der Pause, in der Mittagspause auf dem Schulhof spielen, weil sie eben nicht wie ihre Klassenkameraden Mittagessen können. Das ist ein Riesenproblem. Diese Kinder lernen von Anfang an, sie gehören nicht mit dazu. Das kann man in einem Kinderleben fast nicht mehr aufholen. Und das ist für mich so ein Punkt, so, da werde ich leidenschaftlich, das müssen wir ändern. Und deswegen bin ich zum Beispiel am Verzweifeln, dass wir das als Grüne rausverhandelt hatten und das jetzt im Koalitionsvertrag eben nicht mehr so vehement mit drin steht. Und wenn ich das ändern will, dann muss ich dafür sorgen, dass bei der nächsten Bundestagswahl Grüne so viel Stimmen bekommen, dass ich das eben mitgestalten will. Sie hatten ja am Anfang so ein bisschen, na weiß ich nicht, ironisch nicht, aber sarkastisch dahergeredet, naja, die Grünen wollten ja auch mitmachen wegen Dienstfahrrad oder Dienstwagen, ja. Ich bin in der Politik, um zu gestalten, um Dinge besser zu machen. Ich habe ein Fahrrad, ich habe auch ein Auto, ich brauche das nicht nochmal obendrauf, sondern ich will Dinge in diesem Land verändern und das kann ich halt am besten, wenn ich mitgestalten kann und nicht in der Opposition dann sage, hier ist noch mein Antrag und leider haben wir aber keine Mehrheit im Parlament am Ende dafür bekommen.
Die Grünen hatten bei der letzten Bundestagswahl ihr zweitbestes Ergebnis, glaube ich, überhaupt und trotzdem waren alle enttäuscht.
Genau, weil, ja, und ich war auch richtig enttäuscht, weil wir klar gesagt haben, wenn wir so große Zukunftsfragen angehen wollen, und nochmal, ich komme wieder zurück, auch zur Klimakrise und zum Kohleausstieg, weil das Pariser Klimaabkommen, das haben ja alle 2015 massiv gefeiert, haben gesagt, so, jetzt die Welt geht den Klimawandel an. Dafür ist zentral, dass wir aus der Kohle aussteigen. Das ist einer der größten Klimakiller weltweit und Deutschland hat eben einen riesengroßen Anteil von mehr als 40% Kohle weiter im Netz. Da müssen wir ran. Und wir haben jetzt ganz fatal erlebt, dass im Koalitionsvertrag der Großen Koalition dazu nichts drinsteht. Wenn Grüne mitregiert hätten, dann hätte da der Kohleausstieg drin gestanden. Ansonsten hätte ich zum Beispiel gesagt, müssten wir mit Nein stimmen, hätten wir das auf unserem Parteitag abgestimmt. Und deswegen, ja, war unsere Enttäuschung so groß, auch bei dem Wahlergebnis, weil wir gesagt haben, so ein Mist, als mit diesem Ergebnis haben wir halt eine andere Verhandlungsmacht, als wenn wir deutlich mehr zugelegt hätten. Und deswegen, wenn wir die großen Transformationsfragen angehen wollen, das ist ja nicht nur die Energiewende, das ist die Verkehrswende, über die wir gesprochen haben, die Agrarwende, da müssen wir die gesellschaftlichen Mehrheiten, die es in diesem Land ja dafür gibt, 80% der Menschen stehen hinter der Energiewende, müssen wir schaffen, als Grüne da auch deutlich als Partei zuzulegen.
Ja, aber warum wählen die Leute dann nicht die Partei, die das garantiert, wenn die dahinter stehen? Das verstehe ich, glaube ich, nicht.
Ja, weil ich weiß nicht, wonach Sie so Ihr Kreuz machen. Das ist ja meistens nicht so, dass
immer
man...
Immer an der gleichen Stelle.
Aber weswegen? Das sind ja unterschiedliche Themen. Bei mir selber ist es auch so. Also wenn ich denke, was müssen wir zuerst angehen, dann ist es auch total schwierig, dass ich sage, nur Klimawandel. Das ist es natürlich nicht. Für mich ist es, wir müssen die Klimakrise angehen, wir müssen gegen die Kinderarmut tun, gegen den Pflegenotstand. Das sind ja unterschiedliche Themen. Das heißt, Menschen, die wählen gehen, sicherlich ja auch viele hier im Saal, wägen ja ab, welches Thema deckt jetzt die eine Partei ab, welches Thema deckt die andere Partei ab. Und in diesem Abwägungsprozess ist es offensichtlich so, dass die 80% Prozent, die sagen, die Energiewende ist für uns wichtig. Zu dem Schluss kommen, andere Themen sind uns aber genauso wichtig. Und deswegen ist für mich der Anspruch, deutlich zu machen, dass die ökologische Frage und die soziale Frage zwei Seiten derselben Medaille sind. Und ich glaube, hier müssen wir als Grüne auch noch ein bisschen nachlegen. Wer wohnt denn an den dreckigsten Straßen? Deswegen mache ich denn als Grüne auch so einen Druck bei Diesel. Ja, das ist die Feinstaubbelastung und dass es echt nicht gut ist für die saubere Luft in unseren Städten. Aber wenn wir nichts dagegen tun, dann sind es halt diejenigen, die da an der Straße wohnen, die am meisten auch das niedrigste Einkommen haben. Oder auch die Fahrverbote. Wen treffen denn die Fahrverbote? Zum einen natürlich die, die erstmal ein Auto haben, aber diejenigen, die halt nichts von der Umtauschprämie haben, die jetzt VW und so versprechen, die sagen, kriegst 10.000 Euro, ich habe das mal getestet, bin ins Autohaus gegangen, habe gesagt, und so, wie funktioniert das? Da haben die gesagt, ja, wenn sie sich einen Neuwagen für 50.000 kaufen. Da habe ich auch gesagt, okay, selbst ich als Abgeordnete ist jetzt nicht das, was ich eigentlich vorhatte. Und jemand, der einen alten VW-Kombi fährt, der 12 Jahre alt ist, der kann sich niemals diesen Neuwagen leisten. Und deswegen ist auch diese Hardware-Nachrüstung, das ist nicht nur eine ökologische Frage, das ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Weil am Ende trifft es diejenigen, die eben den gebrauchten alten Wagen fahren und die dann von Fahrverboten betroffen sind. Und das müssen wir als Grüne aus meiner Sicht noch ein bisschen deutlicher machen. Öko und Soziales, das sind zwei Seiten derselben Medaille.
Ihr Co-Chef Habeck, habe ich gelesen, hat geschrieben, ich darf den mal kurz zitieren, im Ökologischen, im Sozialen und bei Europa müssen wir eher noch radikaler werden, weil die Zukunftsfragen so radikal sind. Und dann sagt er, radikaler ist das neue realistischer. Das fand ich cool, weil jetzt habe ich immer gehört, dass die Grünen sozusagen diese alte Trennung zwischen Fundi und Realo überwinden. Und das fand ich irre dialektisch, weil er sagt einfach, Fundi Realo ist das eigentlich radikal realistische. Das fand ich extrem. Sie auch?
Ich fand es nicht extrem, weil ich in meiner Bewerbungsrede gesagt habe, radikal und staatstragend ist kein Widerspruch, sondern das kann zu einem grünen Alleinstellungsmerkmal werden. Weil, wenn man nochmal an unsere Gründungszeit zurückgeht, zu sagen, Leute, wir müssen einfach anerkennen, dass wir ein Riesenproblem haben bei der Aufrüstung, beim Waldsterben, bei ganz unterschiedlichen Fragen. Und das können wir nicht einfach drüber hinweggehen, sondern das müssen wir radikal benennen. So, das haben wir damals gemacht als Grüne. Also ich war da noch ein kleines Kind, aber andere haben das damals als Erwachsene gemacht. Und wir müssen hier richtig auf die Pauke hauen. Und jetzt ist aus meiner Sicht eine Stufe, wo wir sagen, ja, wir dürfen da nicht drum herum reden. Wir müssen das immer wieder benennen, auch wenn dann die Frage kommt, und was macht jetzt ihr Grünen? Und vor dieser Rückfrage dürfen wir keine Angst haben, sondern dann zu sagen, also ich habe das dann staatstragend genannt, zu sagen, und wir stellen uns als Grüner diese Verantwortung, wir sagen nicht, andere sollen dieses Problem jetzt mal regeln, sondern wir übernehmen Verantwortung und wollen zusehen, wie es wir schaffen, dass eben dieses Aufrüsten von damals, was sich ja leider jetzt widerspiegelt, dass das so nicht weitergehen kann. Und das ist, ja, das ist dialektisch, aber das ist aus meiner Sicht die Herausforderung, der wir uns Grünen stellen müssen und wo wir vielleicht auch im Gegensatz zu anderen den Vorteil haben, dass wir kein Problem damit haben, Dinge beim Namen zu nennen und auch zu sagen, wir denken da nicht nur in Schwarz-Weiß, sondern wir können auch sagen, wir machen den ersten Schritt, damit wir hier überhaupt vorankommen und dann kommt der nächste Schritt. Und ja, das ist für mich zusammen radikal und staatstragend. Nicht als Widerspruch, sondern als Chance sehen.
Unheimlich radikal fand ich, dass der Grüne, der eigentlich jetzt immer das Gesicht der Partei war, Cem Özdemir, plötzlich einfach so weg ist. Die Grünen ohne Cem Özdemir kann ich mir gar nicht mehr vorstellen.
Aber dafür haben Sie ihn ja sehr oft auch in den letzten Wochen gehört, oder? Beim YouTube-Video mit Blick auf seine Rede zu Dennis Yücel und der Debatte dazu im Deutschen Bundestag als Vorsitzender des Verkehrsausschusses. Also,
Sie meinen, wir haben genug Özdemir gehört?
Nein, ich habe mich nur gewundert, dass Sie gesagt haben, Sie haben in den letzten Wochen nichts mehr von Cem Özdemir gehört.
Nein, ich kann mir gar nicht vorstellen, sozusagen, dass die, also was, wie machen Sie, ich meine, weil Sie haben ja sozusagen bei diesem Parteitag in Hannover, über den wir vielleicht kurz noch reden, weil Sie merken, jetzt sind wir schon bei den Grünen als Partei angekommen, alles neu gemacht, alles ausgewechselt sozusagen. Und da ist der prominenteste Frontmann einfach über die Wupper gegangen. Ist das okay?
Also es ist sehr okay, weil er nicht über die Wupper gegangen ist. Sorry, das war einfach anders auf dem Partei. Also Cem Özdemir hat nach, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, bei der 9 Jahren, glaube ich, Parteivorsitz gesagt, ich kandidiere nicht mehr. Und das hat er schon im Sommer gesagt. Sondern hat gesagt, ich stelle mich anderen Herausforderungen. Er war Spitzenkandidat bei uns. Er hat das federführend bei Jamaika mitverhandelt. Und deswegen war sehr, sehr klar, dass wir einen anderen Parteivorsitzenden haben werden. Und das ist jetzt Robert Habeck geworden. Und ja, Cem Özdemir ist jetzt Vorsitzender des Verkehrsausschusses und angesichts dessen, wie heftig wir über dieses Thema Verkehr streiten, ist es aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut, dass wir da einen sehr prominenten Grünen vorne mit beim Ausschuss dabei haben.
Dieser Parteitag in Hannover, war das eigentlich ein historischer Parteitag für die Grünen? War das so eine Art, weiß ich auch nicht, Zeitenwende, Wasserscheide oder nicht?
Ich bin ein bisschen befangen. Also ich würde sagen, es war ein guter Parteitag, weil nicht nur ich die Chance bekommen habe, Parteivorsitzende zu werden, sondern weil wir in unserem Parteitagshalle auch eine Aufbruchsstimmung hatten, die uns gut tut und die gezeigt hat, ja, wir haben Lust, dieses Land zu gestalten, Europa gemeinsam zu gestalten und nicht nur wir Grünen, sondern viele andere Menschen auch. Auch das finde ich so eine These, die steht ja öfter mal, weiß ich nicht, was Sie dazu geschrieben haben, aber in den Zeitungen so, niemand hat mehr Bock auf Politik. Ehrlich gesagt, wenn ich morgens mit der S-Bahn und dem Regionalexpress von Potsdam nach Berlin fahre, wie oft ich da höre, Mensch, oh Gott, wie jetzt mit dem Schulz umgegangen wurde oder das mit dem Diesel, das geht ja gar nicht und was passiert jetzt mit der GroKo? Dann denkst du immer, oh, kannst dich gleich mal einschalten in die Diskussion, aber ich höre lieber zu und man merkt, politische Debatte ist doch, was die Menschen umtreibt. Und jetzt ist die Herausforderung an viele Parteien, weil ich sage, definitiv nicht, alles ist gut. Wir haben ja auch Wahlbeteiligungen, die sind definitiv nicht gut bei uns, also gerade mit Blick auf Kommunal- oder auch Europawahl. Jetzt ist der Job von Parteien, diese politische Debatte, die Lust auf Debatte, auch dahin zu führen, dass gesagt wird, ja, und das findet im Parlament statt. Und wenn ihr Lust habt, diskutiert bei uns als Partei mit. Und deswegen starten wir Grünen zum Beispiel gerade einen Grundsatzprogrammprozess, wo wir alle einladen, mitzudiskutieren.
Aber der Unterschied zwischen Realo und Fundi, ja, über den früher immer alle Leute geredet haben, wenn es um die Grünen ging, da habe ich jetzt irgendwie gelesen, der so ist praktisch mit Hannover, spielt der keine Rolle. Den gibt es jetzt nicht mehr. Diese Kluft ist geschlossen. Diese Flügel sind jetzt ein Flügel oder weiß nicht, wie man dann fliegt, aber egal. Also gibt es nicht mehr. Ist das so? Oder sagen Sie, es gab es früher auch nicht? Das hat nur die Presse erfunden? Oder ich weiß ja nicht.
Nein, ich habe mal als Journalistin angefangen, so sehe ich das definitiv nicht, dass die Presse so irgendwelche Sachen erfindet, sondern sie schreibt über das, was da ist und das ist auch gut so. Bei uns gab es immer Flügel, aber es gab schon zu Gründungszeiten nicht nur zwei Flügel, sondern die Grünen sind aus sehr unterschiedlichen Bewegungen entstanden und das war die Friedensbewegung, das war die Anti-Atom-Bewegung, das war eine ganz aktive Frauenbewegung und dann kam auch der ostdeutsche Teil dazu, der mir echt extrem wichtig ist, nämlich die Bürgerrechtsbewegung, die für uns auch wirklich prägend ist. Und deswegen dieses, es gibt immer nur zwei Flügel bei den Grünen, das war aus meiner Sicht nie so. Die hat man vielleicht außen am weitesten, am dollsten wahrgenommen. Und in den letzten Jahren, aber das ist bei jedem auch unterschiedlich, ist halt auch die Frage, wie stark Flügel eingeprägt haben. Bei mir zum Beispiel im Brandenburger Landesverband sind wir halt nicht in Flügel aufgeteilt. Deswegen habe ich auch sehr deutlich gesagt, Flügel sind für mich nicht das Entscheidende. Ich bin nicht bei den Realos eingetreten, sondern ich bin bei den Bündnis 90 Die Grünen in die Partei eingetreten. Ich war ganz lange bei uns, es gibt so Arbeitsgemeinschaften in der Bundesarbeitsgemeinschaft Europa. Das hat mich geprägt. Und das heißt jetzt aber nicht, dass es bloß, weil das bei den Parteivorsitzenden nicht so eine zentrale Rolle spielt, jetzt in der Partei keine Rolle mehr spielt, sondern natürlich haben wir nach wie vor Flügel und wir haben viele andere Gruppen und Akteure bei uns in der Partei und auch das ist was, wo ich sage, diese Vielfalt ist doch eine Stärke. Es ist doch bereichernd, wenn wir unterschiedliche Typen haben. Es wäre doch total langweilig, wenn jetzt bei den Sondierungen irgendwie nur 14 Kretschmänner oder 14 Jürgen Trittins oder 14 Annalena Baerbocks verhandelt hätten. Das Interessante ist doch, wenn unterschiedliche Sichtweisen zusammenkommen und dann man gemeinsam sagt und unser zentrales Anliegen ist, bei den Sondierungen zum Beispiel eine humane Flüchtlingspolitik, der Kampf gegen Kinderarmut und eben der Kohleausstieg.
Sie haben einen Text geschrieben, den ich gelesen habe, da hat man auch gemerkt, dass Sie tatsächlich, also journalistisch sozusagen, weil der ist einfach super geschrieben, wenn Sie das selber gemacht haben, weiß man ja immer nicht, aber super Text. Da steht drin in dem Text, wir müssen Bindekraft über unser Milieu hinaus entwickeln und dafür auch bereit sein, Kompromisse zu schließen. Und da bin ich echt stutzig geworden, dachte echt, noch mehr Kompromisse?
weiß ja nicht, was Sie bei noch mehr meinen. Auf was
Bindekraft über unser Milieu hinaus.
Genau.
Was heißt denn das?
Das heißt, das, was wir vorhin hatten, dass wenn 80% sagen, die Energiewende ist für uns wichtig, wir stehen voll und ganz hinter der Energiewende. Wenn 2/3 der Gesellschaft sagen, die Klimakrise ist eine der größten Bedrohungen, auch das finde ich total wichtig. Wir reden über Terroranschläge, was wirklich eine Riesenherausforderung ist. Aber 2/3 sagen, die Klimakrise ist eigentlich eine der größten Bedrohungen für uns als Gesellschaft. Und wir als Bündnis 90, die Grünen bei der letzten Wahl aber unter 10% haben, dann sage ich ganz deutlich, wir müssen Bindekraft darüber hinaus haben, damit wir diese großen Zukunftsherausforderungen auch angehen können. Und das bedeutet, wenn ich dann verhandle, zum Beispiel über die Frage Kohleausstieg, dass ich als Klimaexpertin vorher ganz genau ausgerechnet habe, um die Pariser Klimaziele einzuhalten, wäre es jetzt am naheliegendsten, wenn wir 20 Kohleblöcke abschalten. Und wenn wir dann in Verhandlungen getreten sind mit der CDU und oder mit der Union und der FDP, gut, dann war schon mal der erste Realitätscheck, dass ich 3 Wochen mit Herrn Lindner darüber verhandeln musste, ob es wirklich Stromleitungen nach Belgien gibt oder nicht. Das war schon mal die erste große Herausforderung. Aber dass dann, wenn die Frage kommt, okay, die CDU, die FDP hatte sich da schon verabschiedet, ist bereit, nicht 20 Kohleblöcke abzuschalten, sondern 15. Dann stellt sich für mich die Frage, ja, 20 wäre natürlich meine grüne Forderung gewesen. Sage ich dann, nee, ist mir egal, ich wollte aber 20. Oder ist es nicht der wichtige Schritt zu sagen, jetzt den Kohleausstieg überhaupt einzuleiten und zu sagen, dann schalten wir jetzt erstmal 15 Blöcke ab, aber das Wichtige ist, wir machen das jetzt rechtssicher und dahinter kommen wir nie mehr zurück. Und da sage ich, dann ist dieser Kompromiss an dieser Stelle, wäre er sinnvoll gewesen, weil, das sieht man jetzt, wenn die Grünen am Ende nicht mehr dabei sind und dann sagen, machen wir aber nicht mit, dann kommt das raus, was jetzt bei Union und SPD rausgekommen ist, gar keine Kohleblöcke abzuschalten. Das ist für das Klima deutlich schädlicher als der Kompromiss, den wir rausverhandelt hatten.
Aber was sagen Sie denn den Leuten, die den Grünen vorwerfen, eine Besserverdienerpartei zu sein? Oder Sarah Wagenknecht, Öko-Wohlfühl-Wohlstandsbürgertum vertreten?
Also bei der Äußerung, ehrlich gesagt, fand ich schon sehr bezeichnend, dass Sarah Wagenknecht Öko als Beleidigung offensichtlich ansieht. Und da sieht man auch schon den Riesenunterschied zwischen der Linkspartei und uns, jedenfalls zwischen dem Teil, den Sarah Wagenknecht dann offensichtlich vertritt, weil es gibt auch Ökos bei der Linkspartei. Aber das für uns als Grüne ist die Frage Ökologie eine der zentralen Fragen, weil wenn die planetaren Grenzen unseres Planeten erreicht sind, dann wird auch Leben auf diesem Planeten irgendwann nicht mehr möglich sein. Und wie gesagt, es trifft die Ärmsten der Armen. Deswegen auf Sarah Wagenknecht antworte ich dann, wenn ihr als Linke die Ökofrage nicht angehen wollt, dann ist das ein Riesenproblem, gerade für die Ärmsten der Armen. Und klar ist es so, dass wir gute Wahlergebnisse im Prenzlauer Berg haben. Und das ist für mich aber auch wichtig, weil wir in Großstädten gute Ergebnisse haben. Und bei mir in Brandenburg habe ich Regionen, da haben wir nicht so gute Ergebnisse. Und das bedeutet für mich vor allen Dingen in diesen Regionen präsent zu sein, was ich vorhin angesprochen habe, dort zu diskutieren, was ist eigentlich das, was die größte Herausforderung ist. Und die größte Herausforderung in den ländlichen Regionen ist, dass eben die Daseinsvorsorge nicht in dem Maße da ist, wie sie eigentlich da sein müsste. Und das ist mein Job, da jetzt Antworten zu liefern.
Nun haben Sie ja den Job jetzt noch nicht so lange, den Sie jetzt haben, aber dieses zentrale Problem, dieser zentrale Konflikt, der sich auch in dem Vorwurf von Wagenknecht äußert, und Sie haben es vorhin schon angesprochen, den scheinbaren Gegensatz zwischen Ökologie und der sozialen Frage zu überwinden, das sozusagen zu verbinden. Deshalb vorhin auch diese Idee mit der Volkspartei, die Grünen. Das können Sie ja nur schaffen, wenn Ihnen das gelingt. Sozusagen, wenn Sie über Ihr Milieu hinauswachsen wollen, wenn Sie mehr Stimmen haben wollen, wenn Sie die SPD in Teilen ablösen wollen als Volkspartei, so wie das in Baden-Württemberg gelungen ist, dann müssen Sie es schaffen, diesen Gegensatz, der zumindest in der Wahrnehmung der Leute vorhanden ist, zu schließen. Wie geht das? Und warum gelingt Ihnen das, wenn das bisher nicht gelungen ist?
Also es ist ja nicht so, dass es bisher nicht gelungen ist. Sie haben jetzt Baden-Württemberg mit angesprochen. Ja, also es sind natürlich andere Situationen auch in Baden-Württemberg, auch wenn man Ministerpräsidenten stellt. Aber gerade die Frage soziale Gerechtigkeit ist ja nicht so, dass wir Grüne da noch nie drüber geredet haben, sondern das ist für uns eine zentrale Frage, wo wir auch in vielen Bundesländern genau bei dem Themenfeld Verantwortung übernehmen und auch mitregieren. Aus meiner Sicht ist die Herausforderung also nicht so sehr bei der Frage, was bedeutet eigentlich soziale Teilhabe direkt vor Ort, sondern bei den großen Zukunftsherausforderungen, was eben der Kohleausstieg ist, was eine Wende in der Verkehrspolitik ist, wo Arbeitsplätze insbesondere mit dranhängen. Da ist, glaube ich, diese Sorge so groß, okay, wenn wir hier jetzt im Ökobereich vorangehen, was bedeutet das für die Arbeitsplätze? Und da ist, weil Sie jetzt gefragt haben, was muss man da tun? Da muss man aus meiner Sicht vor allen Dingen ganz stark über die Frage reden, was sind die Arbeitsplätze der Zukunft? Was machen wir mit den Menschen, die dort beschäftigt sind, mit den Betriebsräten reden, mit auch den Unternehmen reden? Das bedeutet für mich dann auch nicht nur mit Umweltverbänden und Betriebsräten zu reden, sondern mit den Unternehmen zu reden und zu sagen, wie sehen denn eure Arbeitsplätze der Zukunft aus, wenn ihr hier eben keine Autos mehr herstellen könnt, die einen Benziner haben oder einen Diesel haben? Seid ihr darauf vorbereitet? Und ja, da müssen wir als Grüne dieser Herausforderung, was nämlich definitiv auch nicht einfach sein wird, ich finde es auch falsch zu sagen, das ist ganz easy und das klappt schon irgendwie alles, sondern das wird ein Prozess, den man schrittweise angehen muss und wo man dann auch sagen muss, ja, da gibt es auch Herausforderungen, aber das Wichtige ist, da vor Ort zu sein und gemeinsam zu reden.
Warum demonstrieren die Leute eigentlich, gerade wenn sie auch jetzt in Brandenburg unterwegs sind oder so, oder vielleicht jetzt auch in Sachsen, warum demonstrieren die Leute da eigentlich gegen Flüchtlinge und nicht gegen Banken?
Das ist eine gute Frage. Weil offensichtlich gesagt wird, dass jetzt die Flüchtlinge daran schuld sind, dass die Situation vor Ort schlechter ist. Aber ich kann da nur ganz klar sagen, auch wenn wir die Grenzen nach Österreich schließen würden, dann fährt vor Ort auch kein Bus. Dann ist es vor Ort auch nicht geholfen. Und das ist das große Thema, wo wir deutlich machen müssen, das, was zum Teil, das ist ja nicht nur, dass alles schlecht ist, ja, sondern dass zum Teil, was in unserem Land nicht gut läuft, dass das nichts damit zu tun hat, dass Flüchtlinge zu uns gekommen sind, sondern wenn wir nach Berlin schauen, eine Wohnung konnte man vorher schon sehr, sehr schwierig finden. Und es ist auch nicht so, dass die Mieten in Berlin-Mitte explodiert sind, weil hier die Flüchtlinge eingezogen sind, sondern sind aus ganz anderen Gründen explodiert. Dass Bus und Bahn vor Ort nicht fahren, das hat auch nichts mit den Menschen zu tun, die jetzt auf die Dörfer im Zweifel mitgezogen sind, weil sie als Flüchtlinge dorthin verteilt worden sind. Und dass das aber verknappt wird auf die Situation, hätten wir keine Flüchtlinge, das wäre alles gut in unserem Land. Ja, das ist eine Riesenherausforderung, weswegen man diesen Dialog auch vor Ort führen muss. Und ich bin zum Beispiel auch niemand, der sagt, ich gehe jetzt in gewisse Orte nicht, weil da diskutiert ja die AfD. Aus meiner Sicht muss ich als Grüne, muss ich als Demokratin erst recht dahin gehen, um mich dem Dialog, um mich diesen Diskurs zu stellen. Weil wenn wir nicht da sind, ja, dann sind andere da, dann ist die AfD da, dann sind noch radikalere da, weil das haben wir ja auch, das muss man ganz klar sagen, in Sachsen, aber auch in Brandenburg Identitäre. Und deswegen müssen wir gerade als demokratische Parteien dort sein und auch den Dialog führen. Und dann aber auch sagen, so wichtig es ist, Daseinsvorsorge zu stärken, was Rassismus ist, das ist auch Rassismus. Und nicht sagen, das ist jetzt Meinungsfreiheit, weil die Meinungsfreiheit endet immer dort, wo sie die Rechte der anderen einschränkt.
Ich habe gelesen, dass der alte Konflikt zwischen links und rechts jetzt abgelöst wird oder überlagert oder ergänzt durch einen neuen Konflikt zwischen global und national oder auch liberal und autoritär. Sagt Ihnen das was?
Ja, ich teile das voll und ganz. Ich glaube, dass man nicht mehr einfach sagen kann, Parteien sind links oder rechts und danach kann man das ganze Wertesystem ausrichten. Das spielt noch eine Rolle. Also sagen wir mal, was war denn früher links und rechts? Man hat es ja so ein bisschen orientiert an einer solidarischen sozialen Verantwortung, wo man sagt, das ist eigentlich eher links und dann neoliberal, was man eher auf die rechte Schiene mitgezogen hat. Und diese Achse gibt es immer noch. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die Frage nimmt, gemeinsames Europa, was ist da links und was ist da rechts? Wenn sich die CSU mit Orbán trifft, würde ich sagen, okay, rechte Partei, ja, sind antieuropäisch, trifft sich die CSU mit Orbán. Aber Sie haben Sarah Wagenknecht angesprochen, die hat auch gesagt, wir müssen zurück stärker in den Nationalstaat reingehen. Das ist für mich als Grüne keine linke Position, sondern ich als Grüne sage, links ist proeuropäisch zu sein. Und deswegen, ja, aus meiner Sicht ist bei dieser alten Schemata zwischen links und rechts eine andere Achse dazugekommen, national nationalistisch versus global oder europäisch. Und dann ist auch noch eine dritte dazu gekommen. Und das macht die Herausforderung, glaube ich, auch so groß, weswegen eben die Volksparteien nicht mehr so eine starke Bindung haben. Und das ist liberal versus autoritär. Auch das ist in das neue Koordinatensystem mit reingekommen. Und da verortet sich jede Partei. Und ich kann es ganz klar für uns als Grüne sagen, wir sind da auf der linken Seite, wenn wir über Soziales, über solidarische Verantwortung reden. Für mich heißt links sein oder grün links zu sein, heißt genauso ökologisch zu denken, liberal im Rechte, im Sinne der Grundrechte zu denken und eben nicht autoritär und eben ganz klar proeuropäisch zu sein.
Sie haben, habe ich gesehen, während der Jamaika-Verhandlung gesagt, der Parteivorsitz kommt für Sie gar nicht in Frage. Jetzt sind Sie es doch. Was ist denn da schiefgelaufen?
Tja, dass das Leben so spielt, wie das Leben so spielt. Also ich habe die Sondierung mitgemacht. Ich habe es kurz angesprochen. Ich habe auch zwei kleine Kinder, war vorher schon Bundestagsabgeordnete. Und die Sondierungen sind ja über 4 Wochen gelaufen. Und zwar ein Prozess von morgens bis so tief in die Nacht, dass ich nie wusste, komme ich eigentlich noch nach Hause oder schlafe ich nicht eigentlich die ganze Zeit nur im Hotel in Berlin. Und das hat mir auch nochmal die Grenzen gezeigt, wenn man die Frage von Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch als Politikerin beides unter einem Hut bekommen will. Und ich festgestellt habe, okay, ich will irgendwann meine Kinder auch schon noch mal sehen. Und das war für mich so ein Punkt, dass ich gesagt habe, man muss auch als Politikerin, wenn man gleichzeitig Mutter ist, für sich klar bekommen, wann ist die Grenze erreicht. Und es sah in den Sondierungen ja zwischenzeitlich so aus, dass wir Grünen mitregieren würden. Und wie gesagt, die Frage Parteivorsitz stellte sich bei uns, ob da auch eine neue Generation antritt. Und ich habe da für mich auf die Frage, weil ich da ganz oft gefragt wurde, gesagt, kann ich mir unter einer Jamaika-Koalition vorstellen, Parteivorsitzende zu werden? Und dann habe ich gesagt, nein, kann ich mir nicht vorstellen, weil es wäre gewesen, Bundestagsabgeordnete zu sein, Mutter zu sein. Und dann der Parteivorsitz in einer Regierungszeit bedeutet zum einen programmatische Weiterentwicklung, das, was wir jetzt auch machen, aber zum anderen auch immer wieder Feuerwehr zu sein. Weil Parteivorsitzende zu sein bedeutet ja das, was die eigenen Minister in Regierung machen und das, was die Basis sich vielleicht wünscht, in Dialog miteinander zu bringen. Und ich habe da gesagt, das ist dann klar einer von 4 Jobs, der zu viel ist und ich kann es mir nicht vorstellen. Dann ist alles ganz anders gekommen. Jamaika ist gescheitert, wir regieren nicht mit und der Feuerwehreinsatz als Parteivorsitzender ist jedenfalls in dem Maßstab jetzt nicht so da. Und dann habe ich gesagt, okay, so kriege ich das alles unter einen Hut. Und dann hat der Parteitag mich auch noch gewählt.
Und wie macht man das mit den Kindern? Weil ich frage Sie das jetzt nicht, weil Sie eine Frau sind, also nicht, dass das jetzt gleich kommt, sondern ich habe auch Kinder und habe schon Schwierigkeiten, das mit meinem Job als Journalist sozusagen zu vereinbaren. Jetzt mal ohne Spaß deshalb, wie kriegen Sie das hin?
Ja, so gut und schlecht. Wie das auch andere, und deswegen nehme ich mal das Beispiel, im Schichtdienst zu arbeiten, wie das andere auch im Schichtdienst hinbekommen. An manchen Tagen klappt das gut, wenn man vorher alles durchgeplant hat und auch mit meinem Ehemann gesagt hat, okay, dann holst du die Kinder ab. Und wenn eine Woche ist, wo ich weiß, ich bin jetzt eigentlich eher die ganze Zeit weg, auch klar mit den Kindern vereinbaren, ich bin dann weg. Und wenn es dann aber anders kommt, dass ein Kind krank wird, dann klappt es an manchen Tagen halt auch nicht so gut, weil natürlich der ganze Plan irgendwie durcheinander geworfen wird. Ich habe mich auch entschieden, da offensiv drüber zu reden. Auch das ist ja so eine Frage. Man wird dann auch nachgefragt, wie kriegen Sie das eigentlich hin? Aber ich finde wichtig, darüber zu reden, weil zum einen wollte ich, dass meine Partei das weiß, dass meine Partei weiß, ich sage auch mal, nein, ich kann nicht kommen, weil ich möchte in der Woche meine Kinder auch mal sehen. Und auf der anderen Seite finde ich es auch fatal, wenn aus politischen Kreisen dann immer kommt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das müssen wir einfach hier eigentlich hinbekommen und man so tut, als wäre das alles ganz problemlos und selber dann nicht auch sagt, ja, man selber hat auch Herausforderungen und all das, was man ja selber auch als Mutter erlebt, wie ist das mit Kinderkrankschreibung, was bedeutet das eigentlich auch arbeitnehmerrechtlich, sind ja Fragen, die wir auch als Politikerinnen und Politiker gestalten. Und ich habe da eine kleine Geschichte aus der letzten Legislatur. Da war es so, dass verhältnismäßig viele Frauen und vor allen Dingen auch jüngere Frauen in den Bundestag gewählt wurden, fraktionsübergreifend. Was zum ersten Mal die Frage aufgebracht hat, warum gibt es eigentlich keinen Wickeltisch im Bundestag? Denkt man, okay, warum diskutieren die über Wickeltisch? Aber weil dieser Bundestag ja auch ein Arbeitsort ist, nicht nur für die über 700 Abgeordneten, sondern Tausende von Mitarbeitern, Hunderttausende von Besucherinnen und Besuchern gehen da durch. Und an jeder Autobahnraststätte gibt es einen Wickeltisch, nur im Deutschen Bundestag nicht. Und das war für mich, aber nicht nur für mich, sondern für viele andere, auch junge Kolleginnen, so ein bisschen Ausdruck dessen, okay, das ist hier offensichtlich ein Ort, wo Kinder gar nicht so mitgedacht werden. Und so, und dann haben wir zumindest schon mal thematisiert, dass das eigentlich ja nicht so sein kann, aber auch die andere Frage thematisiert. Ja, wenn hier Abgeordnete sind, die Kinder bekommen in der Legislatur, dann sollte es auch Orte geben, wo man zum Beispiel stillen kann oder wo es einen Kinderraum gibt. Und da gab es auch Kollegen, muss man dann einfach sagen, älteren Alters und vor allen Dingen männlich, die gesagt haben, ja Gott, warum müssen wir darüber überhaupt diskutieren? Ja, warum bringt ihr euer Kind denn mit in den Deutschen Bundestag? Weil man sagt, ja, weil es bei als Abgeordneten so ist, dass man nach dem Mutterschutz dann halt direkt wieder arbeitet. Und das finde ich wichtig, darüber zu sprechen, weil ansonsten ist, glaube ich, die ganze Diskussion über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein bisschen neben der Spur, wenn man nicht auch sieht, dass das auch in der Politik eine Rolle spielen muss.
Ganz herzlichen Dank, Frau Baerbock, dass Sie hier waren und danke, dass Sie uns hier zugehört haben. Wir reden hier im Gorki-Theater gleich noch ein bisschen weiter. Ich verabschiede mich deshalb bei den Hörern von Radio 1. Bis nächstes Mal. Tschüss.
Der Radio 1 und Freitagssalon mit Jakob Augstein.